Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und willkommen zurück zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra und heute kommen wir zu unserer letzten Folge unserer Bubeck-Serie. Also drei Folgen haben wir im Kasten, das ist die vierte. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen, haben wir darüber gesprochen, was überhaupt hinter dem Gesetz steckt, welche neuen Regeln auf Drittstaatenbanken zukommen und warum Governance und sogenannte Schlüsselfunktionsträger künftig stärker in den Fokus der Aufsicht drücken. Und heute wird es kompakt, heute wird es viel. Heute schauen wir gleich auf drei Themen, die, ich würde sagen, auf den ersten Blick vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Aber das sind ESG-Risiken, M&A-Transaktionen und Kapitalanforderungen. Tatsächlich steckt aber dahinter ein gemeinsamer Gedanke und das lassen wir uns heute erklären, was das konkret bedeutet und warum Bubeck auch für Transaktionen und strategische Entscheidungen relevant sind. Das besprechen wir wieder mit Renate Prinz, Renate von Enderton. Schön, dass du dabei bist wieder.
Hallo, liebe Dana. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein und besonders auf die heutige Folge. Wir haben ja schon spannende Vorgespräche dazu gehabt und in der Tat, man kann es so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht nochmal, es ist ja so ein bisschen... Man könnte es jetzt nennen Aufräumfolge, alles, was bei den anderen Themen nicht so 100% reingepasst hat. Ich glaube, es ist aber eine ganz gute Kombination. Vielleicht nochmal für alle, die jetzt die letzten Folgen nicht zugehört haben oder nicht aufgepasst haben beim Zuhören. Was ist das Bubeck eigentlich? So vorweg, wir reden ja hier von Banken, Richtlinien, Umsetzungs- und Bürokratieabbaugesetz, Bürokratieentlastungsgesetz. Ich glaube, die letzten Folgen haben wir schon sehr stark gesehen, gerade der Punkt Bürokratieentlastung kann man so ein bisschen Fragezeichen dran machen. Definitiv werden wir das in der heutigen Folge sehen, weil da sehe ich irgendwie so gar keine Bürokratieentlastung für die Banken, sondern eher ganz viel neue Bürokratie. Deswegen ganz spannend. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die Themen rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Dann genau, mal gucken, ob wir es in unseren 20 Minuten schaffen. Dann, wie gesagt, mehrere Themen, ESG, M&A und Kapitalanforderungen. Starten wir mit einem ganz großen Gesamtbild. Sag du doch nochmal, was verbindet diese Themen denn eigentlich im Bubeck?
Also man kann es jetzt ganz banal sagen, strengere Kontrolle durch die Aufsicht. Ganz wesentlich sind das als Themen der Bilanzkontrolle, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, ne? Also die Aufsicht bekommt dadurch noch mehr Kompetenzen, in zusätzliche Themen eingreifen zu können und präventiv zu gucken, was macht die Bank denn hier und wie geht die vor. Das eine Thema ESG ist natürlich, kann man jetzt sagen, so ein bisschen Trendthema. Wir kennen es bisher schon ganz viel aus den Lageberichten. Kommen wir später nochmal zu, was sich da jetzt genau ändert. Also sprich, im weitesten Sinne sind bisher Themen Nachhaltigkeit, soziales Umfeld, Governance. Da kommen wir jetzt zu so einer zukunftsorientierten Risikosteuerung. Ne? Also deswegen, wie gesagt, ne, so vorausschauend geguckt. Mhm. Dann haben wir das Thema M&A, wo es um Beteiligungsmanagement geht. Also klassische Unternehmenstransaktionen kennen wir bisher nur aus, also da kennen wir die Aufsicht innerhalb der Transaktion nur, wenn ich Beteiligung an einem regulierten Institut habe, aus der Inhaberkontrolle. Das bekommt jetzt nochmal eine ganz neue Wendung in der Aufsicht. Und dann haben wir das Thema Kapital heute, das kommt so ein bisschen raus aus dem Bubeck. Also das ist ein Thema, was in der Capital Requirements Regulation umgesetzt wurde, die im letzten Jahr schon in Kraft getreten ist, wo wir aber auch nochmal drauf eingehen wollen, weil auch da neue, strengere Vorgaben, weniger Flexibilität ist bei den, bei den Instituten. Ich glaube, das ist so ein bisschen im Großen und Ganzen die Bilanzkontrolle, Kontrolle über das Marktgeschehen vielleicht auch so ein bisschen, ne? Da so mehr Möglichkeiten weg von den reinen Meldepflichten, wo ich im Nachhinein nur sehe, was haben die gemacht als Aufsicht.
Dann lass uns doch gleich mal mit ESG starten. Ein neues Thema ist es nicht oder ist längst kein neues Thema mehr. Scheint aber trotzdem im Bubeck, das Bubeck nochmal hier an dieser Stelle nachzuschärfen. Was verändert sich dann ja ganz konkret für Banken?
Genau, dann hast du schon gesagt, also man kennt ESG vor allen Dingen und das betrifft ja nicht nur Banken, sondern sondern Unternehmen insgesamt inzwischen, dass es ESG-Berichtspflichten gibt. Und jetzt gilt für Banken neu, dass das ein Teil des, ich sag mal, harten Risikomanagements wird. Also sprich, die Institute müssen vor allen Dingen physische Risiken, Unwetter beispielsweise, in ihren Investitionen, in der Zukunftsplanung berücksichtigen. Also weil man sagt, ich habe investiert, finanziert ein Unternehmen, was in einem Klimarisikobereich steht, zum Beispiel. Der will die neue Regulierung, dass ich das in meiner Risikosteuerung entsprechend berücksichtige. Mhm. Zugleich habe ich eine gezielte Lenkung von Finanzflüssen. Also der Gedanke der EU ist ja so, wie kann ich den Kapitalmarkt und die Unternehmen damit mittelbar dahin steuern, dass Investitionen in klimafreundliche Unternehmen gehen. Und das kann ich natürlich am einfachsten dadurch, dass ich die Geldflüsse lecke. Und das ist damit so ein bisschen weg von CO2-intensiven Investitionen, Unternehmen hin zu grünen Unternehmen, dass ich die eher finanziere und da die Gelder hingehen. So, das ist so das, das Gros der neuen Regelung. Genau.
Okay, wenn man das so bei dir hört, wird deutlich, dass ESG ja längst kein Thema mehr ist, das nur in der Nachhaltigkeitsabteilung landet. Welche Bereiche einer Bank bekommen das denn künftig konkret zu spüren?
Genau, das ist ein kompletter Shift. Da bin ich zukünftig im Risikomanagement unterwegs. Also ich muss im Risikocontrolling jetzt sagen, welche Risiken hatte ich denn hier aus dem ESG-Bereich, die ich dann aber ja, weil ich im Risikomanagement und Controlling bin, die ich quantitativ messbar machen muss. Sprich, ich brauche, und das ist nach allem, was man weiß, aus dem Markt hört, ein ganz massives Datenproblem, weil ich brauche fundamentale Datenquellen. Ich muss wissen, welches ESG-Risiko habe ich denn überhaupt? Das ist ja, ich kann kein Glaskugel, in meinem Risikomanagement keine Glaskugelbewertung machen. Ja. Bin aber so ein bisschen gezwungen. Also gerade wenn wir da hier in Deutschland auf den Markt gucken, wenn ich Finanzierung in den Mittelstand habe und von den Investments in mittelständische Unternehmen, Kreditgeschäft sagen muss, wenn ich da ESG-Daten gezwungen bin abzufragen, und man sagen muss, die sind nicht in der Lage, das zu beantworten. Ne? Das sind Messdaten, die haben kleinere Unternehmen nicht. Mhm. Das sind Prozesse, die jetzt anfangen zu laufen, aber das sind natürlich auch da dann wiederum in den Unternehmen Bereiche, die komplett neu entwickelt, umgedacht werden müssen. Dadurch habe ich, wenn das ist natürlich auch das, was man ja, ne, wie schon gesagt, so ein Stück weit will, das muss überprüft werden und ich will meine Finanzflüsse da entsprechend lenken, wird aber aktuell genau noch vor faktische Hindernisse gestellt. Aber das ist das, wo ich hinkomme. Ne? Also ich werde in meinem, also es ist einmal das Risikomanagement und dann dementsprechend verlagert auch in den Kreditvergabeprozess Investitionen, wo ich im klassischen Bankgeschäft dann eben auch wiederum steuern muss durch die Abfrage etc. Bei jedem Neugeschäft, Portfoliostrategien, wo will ich reingehen als Bank, was kann ich mir leisten, weil ich ja die Risikogewichtung dahinter stellen muss und was sind die Kreditkonditionen, die ich dafür begeben kann. Also das hat dadurch dann natürlich einen unmittelbaren Einfluss in verschiedene Bereiche.
Sollte man sich aber genauer angucken, denn viele nicht auf dem Schirm haben, dass es künftig sogar aufsichtsrechtliche Konsequenzen geben kann. Ne? Also wenn die ESG-Risiken nicht ausreichend gesteuert werden, wie weit reichen dann da die Befugnisse?
Genau, dadurch, dass das jetzt eine harte Anforderungen entsprechend sind, kann die Aufsicht da auch entsprechende Maßnahmen ergreifen. Also ich kann Kapitalaufschläge können da verlangt werden, wenn die Aufsicht im Rahmen ihrer Überprüfung Mängel feststellt, dass ESG-Daten gar nicht erfasst wurden. Dann können hier zusätzliche Eigenmittelanforderungen festgelegt werden. Da können Empfehlungen festgelegt werden, je nachdem. und kann da auch in Kreditprozesse in Zweifel intervenieren, wenn man feststellt, da müssen die Risikomanagement-Tools insgesamt auch nachgebessert werden.
Mhm.
Ja, wo es sind dann kann, die verschiedenen Ebenen, wo eingegriffen werden kann, je nachdem, welche Mängel festgestellt werden.
Ja, wir haben ja gesagt, wir stolpern so ein bisschen oder rennen so ein bisschen durch die Themen. Jetzt wird es spannend, wir verlassen so ein bisschen das klassische Risikomanagement. Denn das BOBEC hat auch Auswirkungen auf Unternehmenskäufe, Beteiligungen und Umstrukturierungen. Warum schaut die Aufsicht hier künftig genauer hin? Was ändert sich da?
Ich versuche eine Brücke zu finden von diesen ESG-Investitionsthemen geschickt rüber ins M&A zu finden, aber es wäre zu gewollt. M&A-Bereich ganz, ganz extrem, sage ich jetzt mal, von Hintergrund, wir kennen das ja, wenn ich Geschäftsanteile an einem regulierten Institut erwerbe über 10%, muss ich durch das sogenannte Inhaberkontrollverfahren bei der Aufsicht, und alle, die das schon mal mitgemacht haben, so ein Inhaberkontrollverfahren wissen, es ist doch gerade das, was M&A-Berater so gar nicht mögen. Ich habe eine totale Unwägbarkeit, was mein Timing angeht, weil ich einen riesen Dokumentenfluss bereitstellen muss, wo ich auf ganz viele unterschiedliche Beteiligte angewiesen bin. Das muss ich alles einreichen, das ist langwierig. Kennen alle die Prozesse mit der Aufsicht, das ist vor allen Dingen schwer kalkulierbar, wann da ein Ergebnis kommt. Und diesen Kontrollradius, den die Aufsicht auch hier präventiv hat, weil ich ja eine Transaktion nicht durchführt kann, bevor ich die Freigabe der Aufsicht dazu habe, der wird jetzt ein Stück ausgeweitet, oder man kann auch sagen, aus Sicht der Aufsicht oder des Gesetzgebers Lücken geschlossen, dass jetzt, wenn eine Bank, also ein anderer Bereich, das Kreditinstitut selbst eine Beteiligung erwerben möchte, auf die nicht reguliert ist, ab 15% der Eigenmittel, also auf einer 15% Beteiligung, so klarer muss ich auch hier das vorher bei der Aufsicht anmelden, da bestimmte Dokumente entsprechend einreichen, Informationen, und auch hier dann eine entsprechende Frist abwarten, in der das freigegeben wird. Also ich habe hier den großen, ein größeres Hindernis auch wieder in meinem, ich sag mal, regulären Investitions-M&A-Geschäft, die ich bisher gar nicht hatte.
Und in unserem Vorgespräch sagtest du, ein Stichwort, was immer wieder fällt, sind die sogenannten Asset Deals. Was versteht man denn darunter und warum geraten diese Transaktionen denn jetzt stärker in den Fokus der Aufsicht?
Genau, ich konnte bisher mit einem Asset-Deal ganz geschickt bestimmte regulatorische Vorgaben, böse gesprochen kann man jetzt sagen, umgehen. Ein Asset-Deal, also was ich im Asset-Deal mache, ist ja, ich kaufe, der Klassiker, sag ich mal, ist der Share-Deal, wovon wir eben besprochen haben, ich kaufe Geschäftsanteile, Aktien an einer Gesellschaft. So, und ab einem bestimmten Prozentsatz muss ich es melden. Im Asset-Deal mache ich was anderes, da kaufe ich aus der Bilanz, aus den Vermögenswerten des Unternehmens einzelne Aktiva, Passiva raus. Also ich beschränke mich auf einzelne Vermögenswerte, die ich kaufe. Das war bisher nicht reguliert und das wird jetzt auch ab bestimmten Schwellenwerten wieder vorherigen Kontrolle durch die Aufsicht zugeführt. Also auch hier habe ich jetzt entsprechende Meldepflichten und eine Erwerbskontrolle drin.
Aber was war denn aus Sicht des Gesetzgebers das Problem an der bisherigen Regelung?
Ja, hier kann man wahrscheinlich wirklich sagen, das war eine Lücke. Da will man eine klare Kontrolle haben. Also ich habe ja gerade bei im Finanzsektor kann ich große Portfolio-Abverkäufe haben. Und da will die Aufsicht, da musste ich bisher die Aufsicht nicht einbeziehen, und das kann man natürlich als solches als regulatorische Umgehung oder Lücke bezeichnen. Und da will ich jetzt eben die Möglichkeit haben, als Aufsicht da einzugreifen, weil ich zum Beispiel sehe, du holst dir hier ein zu hohes Risiko auf die Bilanz. Du kannst mit den Assets, die du da kaufst, sehen wir nicht, dass du damit umgehst, oder vielleicht auch hier aus Sicht der Bank, die wollen dann sehen, wie finanzierst du das denn? Je nachdem, was ich da erwerbe, hast du dir die Risiken genau angeguckt? Also es ist natürlich so ein bisschen eine Kontrolle der Managemententscheidung, ne? Was ich deswegen auch insgesamt bei diesen Maßnahmen schon ganz wesentlich finde. Wir hatten ja in der letzten Folge das, was die letzte, I don't know, das große Thema Fit and Proper in der Geschäftsführung oder Schlüsselfunktion, wo man ja sagen muss, das sind ja von der Aussicht selbst kontrolliert, also offensichtlich keine inkompetenten Manager, die ich in den Bagger, ich kann ja keinen sitzen haben, wer sowas noch nie gemacht hat. Das heißt, also muss ich denen ja auch eigentlich zutrauen, dass die unternehmerische Entscheidungen treffen können. Diese Kompetenz spreche ich denen natürlich so ein bisschen ab, wenn ich jetzt sage, wenn ich irgendwann dahin komme, in jede strategische Geschäftsentscheidung, die du triffst, will ich eine Vorabkontrolle haben. Das ist so ein bisschen das Irre, kann man sagen, da dran, aber darum geht's, ne? Es ist eine, ich will diese Erwerbskontrolle, will ich so umfassend und lückenlos wie möglich haben.
Wenn wir das mal aus Sicht des Käufers oder Verkäufers betrachten, was verändert sich denn dadurch ganz praktisch bei der Planung einer Transaktion?
Die Zeitplanung. Also wenn ich in einer Transaktion bin, dann habe ich ja mehrere Schritte. Also bei was, genau, wir hatten jetzt die Asset-Deals, wir hatten den Share-Deal, alles betroffen. Was wir zusätzlich noch haben, auch sind Maßnahmen nach dem Umwandlungsgesetz, die jetzt auch der Kontrolle unterliegen, also Verschmelzung oder Abspaltung. Abspaltungen sind so der typische Fall, wenn ich so ein Carve-Out habe, zum Beispiel vor einer Transaktion. Also ich lege mir das Unternehmen, was ich kaufen will, baue ich mir noch so ein bisschen zurecht, aber was ich verkaufen will. Und sprich, ich habe oft in der Transaktion mehrere Schritte und ich habe einen Zeitplan. Ich habe auch in der Regel ein Long-Stop-Date. Also ich unterzeichne ja erstmal einen Vertrag über einen Beteiligungserwerb und Verkauf und lege darin fest, bis wann ich das vollzogen haben will. Dabei habe ich erstmal nur den Signing-Prozess, also beide Parteien verpflichten sich, das zu machen. Nächster Schritt ist das Closing, wenn das Ganze vollzogen wird. Wir kennen es aus Bankentransaktionen, dass ich dazwischen eben dieses BaFin-Verfahren habe, was eine zeitliche Unwägbarkeit ist, was die Parteien nie mögen, weil ich habe steuerliche Fristen, die laufen. Gerade wenn ich in Umwandlungsprozessen eine steuerliche Rückwirkung erreichen möchte, dann kann ich ganz klare Fristen, bis wann die Transaktion vollzogen sein muss. Ich habe die Parteien, da schließen sich Managemententscheidungen an etc. Also ne, das ist ja nicht ein, ich gehe jetzt mal los und kaufe mir ein Buch, sondern das sind langwierige Prozesse, die mit Umstrukturierung etc. verbunden sind. Und in diese ganzen Prozesse muss ich jetzt die Aufsicht einplanen, die ich aber nie in, also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich es geschafft habe, die mit einer wirklich festen Frist einzuplanen. Weil Fristen immer erst laufen, wenn alle Unterlagen vorliegen etc. Also ich habe eine riesige zeitliche Unwägbarkeit drin und damit natürlich auch im Worst Case ein Dealbreaker. Also wenn ich das unterschätze, was ich hier an Behördeverbearbeitungsdauer habe, und gegen vertraglich vereinbarten Rücktrittstermine, also eben diese Longstop-Bates laufe, oder ich letztendlich sogar die Aufsicht habe, die dann gar nicht mitspielt, weil die sagt, nee, sehe ich nicht und das sind zu viele Risiken, du darfst nicht erwerben oder du darfst zwei machen, aber Schritt eins nicht. Also das ist so ein bisschen, da ist ganz, ganz viel Vorabstimmung nötig, die man oft, also die Zeit ist einfach groß ist und die man auch im typischen M&A-Prozess nicht unbedingt vorab auf dem Radar hat und die auch einfach maximal unbeliebt ist, kann natürlich anders sein.
Ja, ich wollte dich jetzt eigentlich gerade fragen, welche Fehler könnten Institute machen, wenn sie diese Vorgabe unterschätzen? Aber ich glaube, wenn ich dich so höre, lassen sich die Fehler recht leicht ableiten daraus, oder?
Ja. Nicht einplanen der Zeit, das ist, glaube ich, das Größte.
Wahrscheinlich.
Also gute Vorbereitung, schlechte Beratung, das sind die größten Fehler. Ja.
Ja, sehr gut. So, wir haben noch einen Punkt auf der Agenda, den letzten, den wir doch zumindest, zumindest streifen wollen. Das betrifft die Kapitalplanung der Institute. In dem Zusammenhang fällt häufig der Begriff Output Floor. Was verbirgt sich dahinter ganz praktisch aus Sicht des Instituts? Aus Sicht des Instituts.
Ja, da sind wir jetzt raus aus der Rubik-Folge, sage ich jetzt mal, weil der Output Floor, genau, der wurde durch die, es ist ja eben, wie du schon sagst, eine Kapitalregelung. Die Kapitalanforderungen werden für Banken in der Capital Requirements Regulation geregelt. Das ist eine Verordnung, die eben direkt gilt, die ist letztes Jahr in Kraft betreten, Baustein der Basel III-Reform. Und genau, der Output Floor, es ist immer, ich glaube, es gibt nichts Komplizierteres als Eigenmittelanforderungen bei Banken zu erklären. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten für den Zuhörer. Banken müssen, das haben wir jetzt schon ganz oft, und das ist vielleicht die goldene Brücke zu den vorherigen Fragen, ich muss meine Risiken messen als Bank. So, wenn ich ein eine Investition mache, welcher Art auch immer, dann muss ich da eine Risikounterlegung machen. Und das heißt, alle risikogewichteten Positionen muss ich berechnen. Also die Risikogewichtung muss ich berechnen. Und dazu haben gerade große Banken sehr, sehr komplexe interne Risikoberechnungsmodelle. Hm. Und die sind natürlich, Banken sind ja schlau in ihren Rechenmodellen, die sind natürlich immer so ausgestaltet, dass sie ihre eigenen Mittel so gut wie möglich einsetzen können. Weil davon, nur bei die Risikogewichtung bindet meine Eigenmittel in der Bank und Eigenmittel brauche ich ein Neugeschäft zu begehen. Also das steuert direkt mein Geschäft, meine möglichen Gewinne etc. Und dieser Risikogewichtung wird jetzt eine Mindestgrenze festgelegt. Also das ist dieser Output Floor, den du erwähnt hast. Da setze ich eine Mindestgrenze, unter die diesen standardisierten Mindestkreditrisikoansatz, unter den darf ich nicht fallen in meiner Risikogewichtung. Damit schaffe ich eine größere Einheitlichkeit innerhalb der Banken in der EU für ihre Risikogewichtung. So.
Aber warum hat man das neu geregelt?
Das ist neu eingeführt worden, genau damit ich die Risikomodelle, sag ich jetzt mal, vergleichbarer machen kann.
Mhm.
Und die Kapitalplaner so einem einheitlicheren Standard, wie sagt man, einem gleichmäßigen Standard unterfallt. So ist das.
Mhm. Okay, wir sind fast schon am Ende. Wenn du auf die heutigen Themen schaust, ESG-Transaktionen, Kapital, wo sollten denn Institute aus deiner Sicht jetzt zuerst hinschauen?
Also wir haben ja einen großen Ritt jetzt durch ganz viele verschiedene Themen gemacht. Und deswegen kommt es auch sehr stark drauf an, wie die Institute betroffen sind. Also ich habe ja immer noch, also wir haben ja, um dann mal zum Thema Bürokratieabbau zu kommen, für kleinere Institute Erleichterungen, also nicht alles gilt für alle gleichermaßen. Sprich, ich muss mir genau angucken für mein Institut, welches Geschäftsfeld bediene ich überhaupt, wo bin ich betroffen, unter welche Regelung falle ich hier konkret und dann individuell prüfen, wie kann ich damit umgehen. Also gerade für die Mittelstandsbanken wird das Thema ESG ein ganz großes, ist für alle großes Thema. Ich stelle mir vor, für die Mittelstandsbanken ist es ein sehr großes, weil mir die Datenlage fehlt. Bei vielen Häusern habe ich einen großen Konsolidierungswillen vielleicht, sodass ich in meinem Beteiligungsmanagement viel Arbeit habe. Da muss ich mir einmal angucken, kann ich meine Beteiligung so umstrukturieren, neu strukturieren, Investitionen tätigen, so wie ich das bisher wollte, oder muss ich hier komplett neue Prozesse einführen, dadurch, dass ich eben höhere Meldepflichten habe. Bei dem Output-Floor gehe ich stark davon aus, dass die Großbanken, die das ganz intensiv betrifft, weil die eben große eigene Rechenmodelle haben, im letzten Jahr bereits umgesetzt haben.
Dann lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen das größere Bild anschauen. Also vielleicht nicht nur jetzt in unsere jetzige Folge, sondern wenn wir jetzt unsere ganze Serie, Brubeck-Serie betrachten. Könntest du das irgendwie zusammenfassen, was so die wichtigste Botschaft ist, die Institute aus den vier Folgen mitnehmen sollten?
Ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, dass man nicht mehr so dieses, als es überhaupt vorher gab, aber also ich glaube, was alle Folgen gezeigt haben, ist, dass das Bankenaufsichtsrecht nicht das Silo ist, im Sinne von, ich habe eine Abteilung, die kümmert sich um die aufsichtsrechtlichen Themen, sondern man kommt immer mehr dahin, dass es komplett fachübergreifend, bereichsübergreifend ist und in alle Themen mit einspielt. Und man da einmal, ich sag mal zusammenfassend, do your homework, ne? Also sich wirklich einmal übergreifend für das Institut hinsetzt und guckt, wo greift hier eigentlich welche regulatorische Anforderung rein? Welche Prozesse habe ich dafür schon? Wo habe ich vielleicht noch Lücken? Weil besser, ich mache das selber und identifiziere Lücken und schließe sie, als in meiner nächsten, in meinem nächsten BaFin-Review kommt die BaFin und sieht die Lücken. Weil das ist, dann hatte ich klare Vorgaben, wann die Lücken geschlossen werden müssen. Und dann hat die Aufsicht im Zweifel eine Vorstellung, wie sie geschlossen werden müssen. Da fahre ich in der Regel besser, wenn ich das selber vorher angehe und dann einen Plan vorlegen kann. Selbst wenn nicht alles unmittelbar umgesetzt werden kann, aber wenn ich zumindest weiß, was muss ich machen, wo muss ich aktiv werden und wie ist mein Plan, hier an die Erfüllung der Anforderungen heranzukommen. So dass ich bestenfalls, ist ja immer mein Credo, das so proaktiv zu nutzen, dass ich einen Vorteil daraus gewinnen kann, weil ich meinen Prozess optimiere und einen Qualitätsstandard erreiche.
Ich würde sagen, do your homework. Das ist ein sehr schönes Abschlussstatement für unsere ganze Serie. Sehr gut. Liebe Renate, ganz, ganz herzlichen Dank dafür auf jeden Fall. Erstmal an dich. Du hast das ganz wunderbar erklärt. Ich hoffe, unsere Zuschauer sind da jetzt umfangreich informiert. Und ja, Dankeschön.
Danke dir, Dana. Es war eine Freude.
Ich hoffe doch. Wir kommen noch in weiteren Themen zusammen, Renate.
Das ist das Schöne in der Bankenregulierung. Man weiß, sie hört nie auf. Es wird immer wieder neue Idee.
Wahrscheinlich. Genau. Und unsere Hörer auch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, auch wenn ihr Fragen oder eben welche Themenwünsche habt zu den kommenden Folgen, dann scheut euch nicht, uns auch Feedback zu geben oder zu schreiben. Und ja, soweit in unserer Brubeck-Serie und dann bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech nicht kompakt.